Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge Immo-Kompass, dein Podcast rund ums Thema Immobilien. Mit mir dabei ist natürlich wie immer der liebe Frido. Und
Servus.
Wir wollen uns heute mal damit auseinandersetzen, was sind denn die Vorteile, Nachteile, Chancen, Risiken beziehungsweise einen allgemeinen Vergleich zwischen sogenannten, wie wir sie nennen, Investorenimmobilien und Konzeptimmobilien. Und ich würde vorschlagen, Frido, starte doch einfach mal rein. Was verstehen wir denn unter einer Investorenimmobilie?
Jo, danke Torben. Also Investorenimmobilien. Das ist nach unserer Definition immer so dieses Thema, man muss was investieren, natürlich. Und zwar in dem Fall nicht nur Geld, sondern halt auch Zeit. Und das ist halt so ein bisschen vor allem der Punkt. Das heißt, es geht darum, dass wir sagen, Investorenimmobilien sind die, die ja quasi der Kunde oder auch wir selbst am Markt suchen, uns wirklich mit der Mikro-Makro-Lage beschäftigen, grundsätzlich mit dem Markt sehr genau beschäftigen, dann also dementsprechend auch losfahren und auf Besichtigungen uns grundsätzlich in das Thema Immobilien halt wirklich reinfuchsen. Also Investorenimmobilien sind für diejenigen, die halt sagen, ich möchte sehr viel Zeit auch selbst rein investieren, weil ich Spaß an der ganzen Thematik habe. Genau, das heißt, die haben natürlich dann auch ganz andere Themen, die müssen sich dann mit der Bausubstanz mehr auseinandersetzen, mit den Objektunterlagen muss man sich mehr auseinandersetzen, die auch verstehen dementsprechend. Muss auf Besichtigungen fahren und wahrscheinlich nicht nur eine, sondern viele, weil gerade gute Objekte sind häufig sehr begehrt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Außerdem muss man auch einfach die Erfahrungen sammeln, ja. Es gibt eine ganze Menge Wissen, das kann man natürlich nicht einfach aus Büchern lernen. Man muss für sich erstmal herausfinden, in welchen Regionen möchte ich investieren und so weiter und so fort. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auch natürlich der Zeitinvest in gegebenenfalls notwendige Modernisierung oder Renovierung. Auch das ist ein Thema, wo ich jetzt sage, ja klar, das machen dann viele, die sich selbst auch schon um den anderen Teil gekümmert haben, auch in dem Bereich dann. Das heißt, selbst auf die, also wirklich eine kleine Baustelle dann haben, sich um die Baustelle kümmern. Ja. Gegebenenfalls natürlich trotzdem auch Handwerker beauftragen. Aber auch das ist ja was, wo man sich dann entsprechend drum kümmern muss.
Apropos genau. Handwerker, wenn ich da gleich mal so ein Beispiel mit reingeben darf. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist selber als Maler tätig. Und der hat mir letztens auch mal so erzählt, das ist ja auch eigentlich relativ einleuchtend, wenn man es mal so hört. Aber klar, da wo er auf Baustellen ist, da kriegt man dann vielleicht hier und da auch mal aus erster Hand mit, so hey, diese Immobilie, ne, die steht demnächst auch zum Verkauf. Oder man spricht ja mit den Eigentümern, mit den Auftraggebern und so weiter. Und er hat gesagt, darüber hat er schon das ein oder andere gute Immobilienobjekt geschossen. Einfach dadurch, dass er da quasi schon vorher einmal drin war und das quasi für den Verkauf auch aufbereitet hat und wo sich dann aber erst rausgestellt hat, naja gut, das soll dann verkauft werden und war noch gar nicht inseriert. So, also finde ich auch ganz spannend, den Aspekt. Und er sagt halt selber auch, für ihn ist das so sein Weg, den er gehen möchte, weil er natürlich sagt, hey, ich habe das Know-how, ich habe das Netzwerk, ich kenne Elektrikerkollegen, ich kenne Dachdeckerkollegen, ich habe selber eine Malerfirma, ich kann kostengünstig das ganze Haus auf Vordermann bringen, so fix and flip mäßig, ne? Kann es fresh machen, kann da meine Zeit investieren, weiß, worauf ich achten muss, weil er selber das Know-how hat. Und wenn er das selber nicht hat, dann hat er halt Kollegen, die es haben. Und dadurch ist das für ihn quasi als Investor, sage ich mal, ja, so wie er sich das vorstellt. Und das ist auch absolut nachvollziehbar.
Ja. Der ist manchmal echt spannend, auf welchen Wegen der ein oder andere zu seinem Immobilienportfolio kommt. Ich habe auch schon mal von jemandem gehört, der mit einem Notar zusammenarbeitet, wo der Notar dann immer mal natürlich, ich sag mal, unerlaubterweise mitgibt, hey, da soll vielleicht demnächst, ne, so blöd es klingt, da ist eine Scheidung, da könnte es passieren, dass da was zum Verkauf geht oder da wird gerade Testament aufgesetzt, aber da wird es wahrscheinlich irgendwann, ne, oder da haben jetzt die Erben das bekommen. Das ist alles auch ein bisschen, vielleicht makaber fast schon, aber ja, Netzwerk ist alles, ne? Also da gibt es schon die wildesten Connections manchmal.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Aber genau, also Konzeptimmobilie halten wir fest. Entschuldigung, Investorenimmobilie halten wir fest.
Konzeptimmobilie kommen wir gleich erst zu.
Genau, halten wir fest, ist so also das Ding, ich investiere etwas und zwar in unserem Sinne mehr als nur monetär, genau, sondern halt auch Zeit, Arbeitskraft, genau. Und das sind so die wichtigsten Punkte, vor allem Zeit, Zeit, Zeit. Und Zeit ist Geld, dementsprechend gegenüberstehend die Konzeptimmobilie. Tom, sag du doch mal gerne ein bisschen was dazu. Was verstehen wir unter einer Konzeptimmobilie?
Genau, also Konzeptimmobilie ist quasi das Pendant dazu, nämlich man investiert auch etwas, und zwar sein Geld und auch ein wenig Zeit, weil man muss ja trotzdem am Anfang verstehen, wie das Konzept dahinter funktioniert. Also es ist ja nichts anderes als eine Immobilie mit einem bestehenden Konzept drumherum. Was heißt das? Naja, das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt sagt, man möchte in eine Immobilie investieren und man versteht auch, dass man Eigenkapital einbringen sollte und man bekommt halt alles vorgelegt, was sich der klassische Investor selber aneignet. Ne? Im Sinne von, man hat ein Gutachten von der Immobilie, wo man einfach die Bausubstanz auf Herz und Nieren geprüft hat. So, das heißt, man hat selber jetzt nicht das Know-how, um das vielleicht einordnen zu können, ne, um vielleicht auch so Fallstricke zu achten. Nach dem Motto, hier in dem und dem Baujahr sind so und so viel Prozent der Häuser Gefahr, dass da irgendwo was mit Asbest oder etc. ist. Solche Dinge weiß man vielleicht nicht. Und auch darüber hinaus hat man einfach die Sicherheit, dass ein zertifizierter Gutachter, sei es jetzt beispielsweise TÜV oder DEKRA, dass die quasi das ganze Objekt einmal aufgenommen haben. So, man bezahlt also beim Kauf dieser Immobilie, dieses Gutachten, welches im Vorfeld stattgefunden hat, bezahlt man natürlich mit. Das ist ja dann quasi in dem Konzept mit eingebunden, aber man hat halt die Gewissheit, hey, die Bausubstanz ist in Ordnung. Darüber hinaus ist ja auch das ganze Thema, was du schon angesprochen hast, ne? Makrolage, Mikrolage, warum ist die Lage, warum ist das Objekt da, wo es liegt, zukunftsträchtig? So. Und da einfach mal die ganzen Analysen zu bekommen und sich das nicht selber irgendwie zusammenreimen zu müssen bei Google irgendwas, wo man dann nicht genau weiß, ist die Quelle solide oder nicht, sondern dass man da wirklich sagt, okay, Experten haben das gemacht und das mit Experten meine ich auch nicht wir in Persona, sondern auch wir greifen da ja auf Datenbanken zurück und prüfen das dann auch selbst nochmal natürlich, aber dass du sowas auch dabei hast, dass du auch schon ein komplettes Konzept hast, was das Thema Verwaltung angeht. Ne? Dann ist wieder das Thema Zeitinvest oder jetzt wie bei meinem Malerkollegen, der kann selber das Know-how mit einbringen, wenn mal was gemacht werden muss, dass er das dann auch machen kann. Diejenigen, die eine Konzeptimmobilie wollen, möchten das aber nicht. Die möchten möglichst wenig mit der Immobilie zu tun haben. Die möchten verstehen, warum das Ganze sinnvoll ist, das einmal aufbereitet bekommen. Die möchten dann quasi ihr Kapital anlegen, aber dann halt auch das Ganze jetzt nicht unbedingt noch langfristig verwalten wollen, sondern eher noch einen Ansprechpartner, ne, wie das bei uns zum Beispiel der Fall ist, langfristig auch nach dem Kauf noch haben und halt einfach eine professionelle Verwaltung, die sich um alles kümmert. Und das ist quasi das, was das ganze Konzept, sage ich mal, rund um die Immobilie zusammenfasst. Natürlich auch, sonst säßen wir ja hier nicht zusammen, ne, das Thema Finanzierung. Es gibt im Vorfeld schon Gespräche mit Banken. Es gibt Bankenlösungen, die natürlich immer, wie das immer der Fall ist, individuell nochmal, ich sag mal, abweichen können. Aber im Grunde genommen haben wir Banken, die das Projekt kennen, die das Projekt finanzieren wollen. Das heißt, auch da muss der Käufer, die Käuferin jetzt nicht nochmal losziehen und irgendwie Banken vergleichen und was ja teilweise auch einfach
davon überzeugen. Genau, davon überzeugen. Genau, dass das Objekt jetzt super ist und
richtig.
Sie selbst auch und so weiter und so fort, ja.
Richtig, genau. Also was man halt mit der Konzeptimmobilie quasi macht, ist eine ganz andere Zielgruppe zu bespielen, nämlich die Leute, die, wie ich es eben schon mal gesagt habe, überzeugt sind, ich möchte in Immobilien investieren, ich möchte aber jetzt kein weiteres Hobby mir aneignen oder nicht den Job auf Teilzeit reduzieren, damit ich mich um die Bühne kümmern kann, sondern sie wollen halt einfach ihr Geld reinbringen und dann aber eine professionelle Verwaltung haben, die sie natürlich bezahlen. So, das heißt, ne, durch den Einsatz ihres Kapitals sourcen sie quasi diese Sachen aus an eine Verwaltung, wohingegen der Investor sagt, ich möchte das selber machen, ich spare mir das Geld, kann dadurch vielleicht, da kommen wir vielleicht auch so zu den ersten Unterschieden oder auch Vorteilen, Nachteilen, also ich weiß immer gar nicht, ob man das so betiteln muss, ich glaube Unterschiede macht es am besten, Bei einer Investorenimmobilie hast du natürlich immer in der Regel die Möglichkeit, wenn du ein gutes Schnäppchen machst und ja die Expertise reinbringen kannst, dass du dann natürlich auch ein bisschen mehr Rendite hier und da rausholen kannst gegenüber einer Konzeptimmobilie, wo du einfach viele Serviceleistungen mit eingepreist hast, die natürlich die Rendite schmälern, weil du ja logischerweise eine Verwaltung nochmal separat bezahlst, was ja Ausgaben sind, ne, die den Einnahmen gegenüberstehen und so weiter. Will ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Es ist halt immer eine Sache der Philosophie. So, aber man muss sich auch immer die Frage stellen, was bekommt man denn für das, was man da auch am Ende an Verwaltung zahlt? Um da mal ein Beispiel zu geben. So, wenn wir bei dem Thema Sondereigentumsverwaltung sind oder Mietverwaltung, wer ist nicht die Mietverwaltung gleich Mietverwaltung, sondern ich habe es auch schon erlebt, ein Kumpel von mir hat sich eine Neubauwohnung gekauft und das war eine kleine Wohnung, 30 Quadratmeter, ein Zimmer in einer Studentenstadt. Und er war auch am Anfang total happy und sagte, ah, voll geil, die Verwaltung kümmert sich, dies, das. Und dann ist aber quasi nach einiger Zeit, was ja auch immer bei so kleineren Wohnungen der Fall ist, man hat ja eine hohe Fluktuation. Wenn man sich aber mal anguckt.
Ja, ne, gerade bei so Studentenboden. Ja.
Genau, wer zieht denn in eine Einzimmerwohnung? Das ist jetzt mit Sicherheit kein Pärchen. So. Und das ist auch kein Pärchen mit Kind, sondern das sind Singles, das sind Studenten. Und wenn die dann irgendwann mal in eine Beziehung kommen oder ne, sich vergrößern wollen, dann zieht man da halt auch eher mal wieder aus. Und dann kommt wer Neues rein. Und was dann halt bei ihm so ein bisschen das Erschreckende war, dass die Mietverwaltung gesagt hat, jo, wir kümmern uns darum. Das kostet aber. Das heißt, pro Mieterwechsel sind mal gut und gerne 2 Netto-Kaltmieten als Provision für die Verwaltung geflossen. Und wenn man sich dann vorstellt, langfristig, man hält diese Immobilie mal mindestens 10 Jahre, um sie dann steuerfrei verkaufen zu können, aber vielleicht war die Idee auch, sie länger zu halten. Und dann hast du regelmäßig diesen Wechsel bei diesen Einzimmerwohnungen und der ist dann recht kostspielig. So, und das gilt es halt im Vorfeld auch zu prüfen und darin unterscheiden sich halt auch die Verwaltung. Und sowas muss man halt wissen.
Ja. Genau. Es gibt ja auch noch häufig bei Konzeptimmobilien das Thema, gerade bei Bestandsimmobilien, Mietpool. Mhm. Muss man auch dazu sagen, kurz und knackig, was ist ein Mietpool? Es gibt verschiedene Arten von Mietpools, das muss man direkt mal hier vorwegnehmen. Das ist sowohl steuerlich als auch von der Art und Weise, wie sie funktionieren. Das ist leider immer noch nicht bei allen, ich sag mal, Banken oder älteren Generationen angekommen, weil da haben viele tatsächlich noch immer so ein bisschen irgendwie die 90er im Kopf, wo es in Ostdeutschland vor allem das Thema gab mit Mietpools, die da alle gegen die Wand gefahren wurden, weil mit viel zu hohen Mieten kalkuliert wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist ein Mietpool? Grundsätzlich die Idee ist, du nimmst die Mieteinnahmen von einem gesamten Objekt oder von auch mehreren Objekten zusammen und verteilst eine durchschnittliche Miete, sodass quasi die Objekte oder die Einheiten in einer Immobilie alle gleichermaßen renditestark sind pro Quadratmeter gesehen. Das ist natürlich für den Verkäufer insofern praktisch, weil er halt sagt, naja, dadurch haben wir hier kein Wohnungspicking, dass jetzt nur alle nur auf die bestvermietetsten rennen, weil es ist ja teilweise so, gerade wenn es bei Bauträgern darum geht, dass die halt größere Objekte haben mit 30, 40, 50 oder mehr Einheiten. Da gibt's immer mal Oma Lieschen, die da seit 30 Jahren drin wohnt und die Miete nicht erhöht wurde, angepasst wurde. Genauso gibt's aber halt eine Wohnung, die wurde halt letztes Jahr schick gemacht, neuer Mieter drin zur aktuellen Mietspiegel, und dadurch gibt's halt ein Ungleichgewicht und damit die Wohnungen aber trotzdem alle ähnliche Renditen haben, weil wenn der Zustand gleich ist, soll sie auch gleich viel kosten letztendlich, ne, gleiche Größe, gleicher Zustand und so weiter. Aber dann ist das halt eine gute Methode für den Verkäufer, muss man ganz offen sagen. Und für den Käuferseite ist es halt insofern spannend, dass die Mietpools meistens noch ein paar weitere Aspekte mit sich bringen. Beispielsweise die Kostenübernahme für Neuvermietungen. Ja? Das heißt, man kriegt wahrscheinlich weniger pro Quadratmeter ausgeschüttet, als man bei Neuvermietung bekommen würde, hat aber auf der anderen Seite eine gewisse Sicherheit mit drin. Denn wie gesagt, Neuvermietung wird mal häufig übernommen. Die Miete wird auch ausgeschüttet, wenn mal Leerstand ist für einen gewissen Übergangszeitraum aufgrund von Modernisierung. Ja, oder es dauert halt einen Monat länger, einen neuen Mieter zu finden. Aber meistens ist es tatsächlich eher so, dass irgendeine Modernisierung stattfindet, Renovierung. Ja. Und deswegen vielleicht mal 1-2 Monate Leerstand herrschen. Oder aber auch wenn es dann doch mal dazu kommt, dass der Mieter seine Miete nicht zahlt, oder nicht pünktlich zahlt, dann kriegst du trotzdem in der Regel bei einem guten ordentlich konstruierten und gut verwalteten Mietpool deine Mieten.
Ja.
Und das ist halt so der Punkt. Genau. Also es gibt viele Vorteile hier tatsächlich. Natürlich muss man auch immer dazu sagen, es gibt auch Risiken. Ja, wir wollen hier nicht immer alles nur so schön reden. Wenn der Mietpool nicht sauber geführt wird, falsch kalkuliert wurde und sozusagen leer läuft, also quasi mehr ausgeschüttet wird, als reinkommt, warum auch immer, dann geht das natürlich langfristig nicht auf. Das heißt, das muss berücksichtigt sein. Und ich sag mal, wir haben es teilweise definitiv, oder ich habe es privat schon erlebt, dass der Mietpool, in dem ich war, nicht korrekt kalkuliert wurde und ein paar andere Themen noch dazu kamen. Aber in der Regel bei den Projekten, die wir auch vermitteln, ist es so, dass im Kaufpreis schon eine kleine Mietrücklage drin ist für den Mietpool häufig. Das heißt, der Mietpool wird mit ein bisschen Puffer halt einfach aufgefüllt sozusagen. Und in der Regel hat ein Mietpool 5 Jahre Laufzeit. Das heißt, nach 5 Jahren wird jeder Eigentümer, also alle Eigentümer im Haus sind Teil des Mietpools am Anfang, und nach 5 Jahren wird halt gefragt, okay, soll das Mietpool weiterhin bestehen bleiben? Wenn der Großteil dafür ist, dann ist dem so, und dann bleibt er weiter oder wird aufgelöst und das restliche Guthaben auf alle Eigentümer verteilt, gemäß des Anteils, den sie halt am Gesamtobjekt haben.
Genau, um vielleicht auch nochmal auf einen weiteren Punkt aufmerksam zu machen, auch wenn wir natürlich zum Beispiel bei der Konzeptimmobilie versuchen, die Dinge, die anfallen, weitestgehend an Profis outzusourcen, ist es halt auch so, dass auch da es mal sein kann, je nachdem, wie so eine Verwaltung auch aufgebaut und aufgestellt ist, dass man auch mal mit der Verwaltung irgendwie ein bisschen Ärger hat, weil auch da mal irgendwie eine Fehlkalkulation stattgefunden hat oder. Ne? Also nur weil man jetzt ein geiles Konzept drumherum hat, heißt es nicht, dass 100% des Risikos rausgenommen werden können. Man kann ein erhebliches Risiko minimieren, indem man halt auch einfach aufgrund von Erfahrungswerten weiß, worauf gilt es bei einer Hausverwaltung zu achten, dass man vielleicht auch Hausverwaltung nimmt, mit dem man schon mehrere Jahre zusammenarbeitet, wo man weiß, was sie tun, wie sie leisten. Und das muss man fairerweise einfach auch dazu sagen, dass das Risiko natürlich dann bei Investorenimmobilien bei demjenigen selber liegt, der sich zutraut, das Ganze zu machen oder eine Hausverwaltung an der Hand zu haben. Ja. Und für die Leute, die sagen, hey, ne, wir nehmen das Ganze nicht selber in die Hand, sondern lassen es an der Verwaltung. Ja, es gibt Kriterien, die wir auch berücksichtigen, aber es kann auch hier und da immer mal zu kleineren Themen trotz dessen nochmal kommen.
Ja. Ja, das ist wichtig zu wissen. Also letztendlich arbeiten da auch nur Menschen und
richtig.
Ja, aber die machen Fehler. Aber gut, also Konzeptimmobilien, Investorenimmobilien, was kann man grundsätzlich sagen? Ich glaube, ein Punkt, da würde ich nochmal ganz kurz drauf eingehen bei Konzeptimmobilien. Da hast du ja schon erwähnt, dass wir dass in der Regel die Objekte dann auch komplett geprüft, dass die Objekte komplett geprüft sind. Das heißt, da zumindest bei uns in der Regel auch ein DEKRA oder TÜV-Gutachten vorliegen. Und da muss man einfach dazu sagen, das ist auch noch ein Punkt, dass in den Kaufpreisen dann meistens auch schon zum einen die Mietpoolrücklagen drin sind, dann gegebenenfalls Rücklagen direkt schon für das Sondereigentum, das heißt für alles, was in der Wohnung ist. Die fleißigen Zuhörer hier, die wissen ja alle, was inzwischen der Unterschied zwischen Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum ist. Und aber auch schon Rücklagen fürs Gemeinschaftseigentum dann dementsprechend, weil häufig sind das ja Objekte, die vorher noch Globalobjekte waren, also quasi ein Grundbuch hatten mit einem Eigentümer. Ein Eigentümer hat keine WEG, also keine Wohneigentümergemeinschaft, weil das ist ja nur ein Wohneigentümer. Dementsprechend gibt es da in der Regel auch keine Rücklagen, die einer Wohnung zugeordnet sind, sondern derjenige hat dann einfach Rücklagen für sich selbst gestellt, aber die werden jetzt so nicht ausgewiesen und logischerweise sind auch nicht irgendwie im Kaufpreis oder werden mitverkauft oder so. Mhm. Wenn man eine einzelne Wohnung sonst kauft, in einem Haus, das schon geteilt ist, dann sind da in der Regel auch schon Rücklagen mit dabei, die halt zur Wohnung gehören, was Gemeinschaftseigentum betrifft, aber bei so großen Konzeptprojekten in der Regel nicht. Damit aber direkt mal was in der Rücklage ist, weil vielleicht in den nächsten paar Jahren man schon weiß, da muss was am Dach oder sonst irgendwo gemacht werden, sind diese Kosten dann anteilig auch schon in der Regel im Kaufpreis mit drin. Und diese Punkte alle zusammen, und auch nicht zu guter Letzt, auch die Personen, die dann die ganze Arbeit quasi übernehmen, weil wir hatten es ja schon anfangs, habe ich gesagt, Zeit ist Geld.
Ja.
Und das, was der Investor halt an Zeit investiert und somit im Endeffekt auch sein sein Geld indirekt, ne, je nachdem. Mhm. Wenn das jemand anderes übernimmt, will der natürlich auch dafür bezahlt werden. Das heißt, auch im Kaufpreis enthalten sind in der Regel die Provisionen. Und dadurch sind die Kaufpreise natürlich insgesamt etwas höher, als wenn man jetzt selbst am Markt sucht. Aber
auch nicht, auch nicht immer. Also es gibt ja auch hier und da mal ein Projekt, wo es dann dennoch unter dem ist, was man jetzt vergleichsweise auf ImmoScout findet, als Kaufpreis.
Das ist korrekt, das hatten wir auch schon, ja.
Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, genauso wie du es gesagt hast, wobei ich sage, es ist eigentlich kein Nachteil, weil wenn man das richtig betrachtet, ne, wenn man sich die Herleitung da korrekt nimmt, ja, die Kaufpreise pro Quadratmeter bei einer Konzeptimmobilie im Vergleich zu einer Immobilie, ne, die man jetzt in gleicher Qualität, in ähnlicher Lage, in ähnlicher Größe, mit ähnlicher Ausstattung vielleicht irgendwo auf ImmoScout oder sonst irgendwo findet, vielleicht ist dort oder wahrscheinlich ist dort der Kaufpreis pro Quadratmeter geringer. Aber das liegt ja nur daran, an den ganzen Dingen, die du gerade aufgelistet hast, dass diese natürlich schon im Vorfeld stattgefunden haben und somit quasi auf den Kaufpreis bei der Konzeptimmobilie schon mit drauf sind und was ja auch immer ratsam ist und was wir ja auch immer grundsätzlich machen, ist den Kaufpreis der Konzeptimmobilie halt auch aufzuschlüsseln, ne? Und zu sagen, wie setzt der sich jetzt zusammen, ne? Es ist ein Teil auf die reine Immobilie, ein Teil ist an Rücklage, ein Teil ist für Sanierung, dass man da einfach ganze Transparenz hat und weiß, okay, wie setze ich das zusammen, um es nachvollziehen zu können und damit es vor allem auch schlüssig ist.
Genau. Aber deswegen, das war mir einfach nochmal wichtig zu sagen, das hast du auch nochmal gut hervorgehoben. Ich sag mal, den Quadratmeterpreis mit dem, was bei einer Konzeptimmobilie aufgerufen wurde, mit dem, was auf ImmoScout zu finden ist, zu vergleichen, ist halt eigentlich in der Regel ein Äpfel- und Birnen-Vergleich. Ja, den dann viele gerne aufmachen, weil halt einfach Wissen fehlt. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Genau.
Gut. Ja, lässt sich zusammenfassend sagen, um es mal gegenüberzustellen, Investorenimmobilie ist quasi für diejenigen geeignet, die sagen, ich habe Zeit, ich habe Geld, ich habe Know-how, ich habe Bock, alles selber zu machen. Ich mache alles hier in der Region und habe ein Netzwerk oder ich bin mein eigenes Netzwerk und mache es. Konzeptimmobilie ist eher für die Leute, die sagen, also sinnvoll, in Immobilien zu investieren. Ich möchte da jetzt aber nicht so viel Zeit rein investieren. Deswegen investiere ich mein Geld und kaufe mir quasi externe Dienstleister ein, die das Ganze transparent gestalten, die das für mich verwalten und ich dann einfach langfristig für mich mein Vermögen aufbaue. Das sind nicht das eine ist besser als das andere. Es sind einfach zwei verschiedene Herangehensweisen an das Thema Immobilien. Ganz nach dem individuellen Gusto bevorzugt man dann das eine oder das andere oder auch man macht beides, weil man dann auf einmal feststellt, hey, ich bin jetzt mit einer Konzeptimmobilie gestartet, ich bin den ganzen Prozess mal quasi an der Hand durchlaufen und jetzt habe ich mal Bock, das selber zu machen. Es gibt nicht wenige, die sagen, die sind mit einer Konzeptimmobilie gestartet und machen es dann danach einmal selber, mal erfolgreicher, mal weniger. Es ist auf jeden Fall immer sehr nervenaufreibend. Genau, das soweit erstmal zu dem Thema. Hast du noch was zu ergänzen zu dem Vergleich zu der Zusammenfassung?
Nee, fand, wir haben alles, denke ich, gut auf den Punkt gebracht. Und von daher würde ich
bleibt
sagen,
bleibt an der Stelle nur noch zu erwähnen, dass wir ein Webinar machen.
Stimmt, genau. Ne? Am 8. Juli ist es soweit.
Am 8. Juli ist es soweit. Den Link zur Anmeldung findet ihr hier in den Shownotes oder aber über unsere Website. Und auch der Link dazu ist natürlich hier in den Shownotes, wie ihr es kennt. Von daher, ja, haben wir das an der Stelle auch noch eingebracht.
Und genauso wie beim ersten Mal, gibt es definitiv kein Coaching am Ende zu kaufen. Ich möchte das immer wieder erwähnen, ich finde das eigentlich immer ganz witzig. Irgendwie, weil die meisten Webinare dann immer nie sagen, worum es eigentlich geht. Worum geht's? Es geht darum, um die Rentenlücke zu schließen auf verschiedene Arten und Weisen. Und natürlich auch um das Thema Immobilien.
Richtig.
Genau. Also von daher, meldet euch an. Wir freuen uns, waren sehr glücklich mit dem Feedback, was wir für unser erstes Webinar erhalten haben. Und ja, deswegen geht's jetzt in die zweite Runde.
Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, danke für die Ergänzung. Danke euch fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns gerne. Folgt uns auf Instagram, folgt uns hier auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge raus mit Immowissen. Und wenn ihr spezielle Themen habt, wo ihr sagt, hey, könntet ihr nicht mal dazu was sagen, schickt uns gerne die Vorschläge rüber. Wir bauen das gerne mit ein. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Danke, Frido, für deine Zeit. Und ich sage an der Stelle dann ciao, ciao.
Danke dir, Tom. Servus.
Immo-Kompass. Wissen, wo es lang geht.